Es ist Karneval und vor uns steht was ganz Närrisches im Aufwacherbrunch, nämlich Berliner. Pfannkuchen, Krapfen.
Geviertelte Berliner auch noch.
Ja.
Sagst du Pfannkuchen?
Ich versuche mir das mal anzueignen, weil ich das eigentlich ganz schön finde, aber hier sagt man ja Berliner klassischerweise. Ne?
Ich bin ja als Kind in den Osten gezogen. Es hat mich wahnsinnig irritiert, dass die Dinger Pfannkuchen hießen, weil Pfannkuchen waren flach und kamen aus der Pfanne für mich.
Ja, aber in Berlin sind es Pfannkuchen.
Eigentlich logisch, ne?
Krapfen finde ich ganz schlimm. Das finde ich ein ganz schlimmes Wort.
Weißt du, wie Amerika, nein, weißt du, wie Amerikaner in Amerika heißen?
Oh.
In New York heißen die Black and White Cookies, weil die so schwarz-weiß angemalt sind.
Ja,
glasiert, sagt man, glaube ich.
Wir werden die probieren in dieser Folge und ich habe so ein bisschen Angst.
Ach was, wo war's?
Das sind 6 Berliner. Wenn wir jetzt jeder einen halben Berliner essen davon jeweils.
Haben wir 3 Berliner gegessen.
Haben wir 3 Berliner gegessen.
Normales Frühstück.
Und, ja, und ich habe die Befürchtung, dass die ja auch nicht alle lecker sind. Also die sind jetzt von verschiedenen Bäckereien, Supermärkten, da ist sogar eine Tankstelle bei. Also.
Aber ganz ehrlich, ich glaube persönlich nicht. Also was kannst du falsch machen mit Weißmehl, Zucker, Marmelade und einem Fettgebacken? Das wird schon lecker sein.
Ja.
Ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Außerdem sprechen wir im Aufwacher über die berühmte Energiepreisbremse. Die kommt zumindest in Düsseldorf nicht ganz pünktlich für die Kunden. Und das könnte sich auch noch aufs Bundesgebiet ausweiten. Wir erklären euch, wieso.
Und ein schönes Thema heute, eines meiner Lieblingsthemen, Urlaub. Urlaub 2023, wie wird's? Wird's teuer? Wird's günstiger vielleicht? Auch darüber sprechen.
Und passend zu den Berlinern haben wir noch ein drittes Thema. Nach dem Karneval kommt natürlich die Fastenzeit. Wir bereiten euch darauf vor und sagen euch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr es tatsächlich ernst meint mit dem Fasten dieses Jahr und nicht nur spirituell, sondern auch Lebensmittel fasten wollt.
Wir machen Berliner Fasten.
So sieht's aus.
Ich bin Michael Green.
Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr da seid.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Ja, so viel hatten wir selten auf dem Tisch.
Ja, also so viel vom Gleichen hatten wir selten auf dem Tisch,
sag ich mal. Ich war heute Morgen in meiner Heimatstadt unterwegs und habe Berliner gekauft. Ich war bei einem Handwerksbäcker, der tatsächlich nur eine einzige Filiale hat. Dann war ich bei einer regionalen Bäckereikette vom Niederrhein, die ganz, ganz viele Filialen hat, unter anderem auch hier. Dann war ich bei einem Konditor, der normalerweise sonst nur Torten macht, aber eben jetzt zur Karnevalszeit auch Berliner.
Mhm.
Dann war ich bei einer weiteren Bäckereikette, die glaube ich auch vom Niederrhein, die auch viele Filialen eher bei uns hat. Und ich war bei einem Discounter und an einer Tankstelle.
Ich bin so gespannt. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass die Tankstellen Berliner mir am besten schmecken. Müssen wir gleich mal rausfinden.
Also okay. Wir haben die mal aufgeschnitten jetzt hier. Jetzt und
kann man schon mal gucken, so optisch.
Kann man probieren.
Also ich sehe schon, hier gibt es schon Unterschiede. Also dieser hier zum Beispiel hat sehr, sehr große Luftlöcher. Der sieht so leicht, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie so einen rosanen Hauch für mich irgendwie.
Aber das beschäftigt man sich doch eigentlich gar nicht mit.
Nein, aber ich finde das so interessant, weil das ja schon einen Aufschluss darüber gibt, was ist so, weil ich glaube eigentlich schon, so rein handwerklich, ist ein schwerer Teig, der dann in Fett gebacken wird. Da wird ja nicht erwartet, dass das so wahnsinnig, stimmt. Ist ja kein Eclair praktisch. Ne? Und dieser hier zum Beispiel im Gegensatz dazu mit diesem Zuckerguss ist extrem dicht. Einfach.
Genau, es sind also ganz normale Berliner mit Fruchtmarmelade.
Mhm. Habe ich drauf bestanden.
Und ja, richtig. Und mit Hagelzucker. Einer ist allerdings mit Zuckerguss, weil da gab es dann nichts. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal hier den.
Oh ja, okay. Auf geht's.
So, sehr helle Marmelade.
Mit Puderzucker?
Eher so himbeermäßig, genau. Puderzucker.
Mhm, Struktur leicht.
Mhm.
Marmelade, also finde ich, ist so ein Standard, irgendwie, Standardding. Okay, jetzt hier der. Oh, hier ist richtig viel Marmelade drin. Oh, lalalala.
Die mache ich schon mal raus. Ich mache nicht so gerne Marmelade, aber so ein bisschen zum Probieren. Hm. Ja, ist gut.
Die Konsistenz ist gut, ne?
Mhm.
Mhm. Okay, cool. Und die Marmelade gefällt mir eigentlich auch gut. Nehme ich gleich.
Also das ist so eine, die man eigentlich auch am Frühstückstisch hat, ne?
Ja. Okay, cool.
Manchmal ist da ja so eine Marmelade drin, wo du denkst, wo haben sie die denn her?
Aber hier ist Pflaumenmus drin, ne?
Ja.
Okay. Mal gucken. Und der Zucker ist ein bisschen gröber. Ne? Also, wenn ich in Berliner beiße, dann will ich eigentlich das Gefühl haben, ich beiße in eine Wolke. So, was jetzt?
3 noch. Nimm mal bitte mit Zuckerguss.
Warte mal, ich mach dir hier mal noch so einen Titsch Marmelade dran. Bitteschön.
Okay.
Ich nehme mich hier ein bisschen
raus. Das ist doch krass, wie unterschiedlich teuer die sind.
Ja.
Also, teuerste waren 3 Stück, 8 Euro.
Mhm.
Und günstigste waren 3 Stück 90 Cent.
3 Stück 90 Cent. Oh, das ist aber auch nicht in Ordnung, ne?
Oh, der bleibt oben hin.
Ne, das liegt am Zuckerguss vielleicht. Aber da finde ich die Konsistenz richtig gut. Der gefällt mir ehrlich gesagt so der Teig am besten. Den hier und den hier, die finde ich beide gut. So, was jetzt? Den hier?
Mhm. Okay, das ist jetzt. Ich bin mit dem noch nicht fertig.
Keep up. Müssen wir zwischendurch eigentlich auch so Wasser trinken oder so? Oder?
Schwarzbrot essen.
Nur Blutzuckertablette nehmen, Diabetiker-Medikamente. So, das ist jetzt der mit den sehr groben Löchern.
Und?
Nee, der gefällt mir nicht so gut. Die Marmelade ist so ein bisschen billo, finde ich. Das ist irgendwie trocken. Das liegt wahrscheinlich in den großen Löchern. Ich sag dir, wenn die große Löcher haben, ist das gar nicht gut.
Der hat aber auch so einen Beigeschmack irgendwie. Hm. Motorenöl.
Das ist der von der Tankstelle, glaubst du? Ich glaube, ja. Das liegt dann aber an dir, wenn du die Packung nicht richtig zugemacht hast beim Kaufen. Okay, einen haben wir noch. Der ist jetzt relativ dunkel und hat recht groben Zucker. Die Marmelade macht auf mich einen guten Eindruck. Mhm. Da ist Vanillezucker drauf. Und die Marmelade ist echt gut. Die ist ein bisschen säuerlich. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht, aber der ist mir auch zu bissfest.
Jetzt haben wir 6 Berliner gegessen.
Ich habe schon wieder vergessen, welcher meiner war. Nee. Den fand ich gut und den.
Ich bin für den ersten.
Der? Nee. Ich fand die beiden gut.
Ja, ich fand den ersten am besten.
Okay, also, dann enthüllen wir jetzt mal. Was ist das? Mein Favorit kommt von der Bäckereikette Stinges. Kannst du mir als Nicht-Grevenbrucherin mal kurz erklären, was das bedeutet?
Das ist eine Kette, die sitzt ja am Niederrhein und gibt es ja irgendwie im gesamten Rheinland ganz, ganz viele Filialen. Ja, die haben viel Kuchen vor allem immer.
Ja, gut wissen, was sie tun offensichtlich, auch als Berliner.
Ziemlich große Filialen und gibt es, glaube ich, 3-mal, glaube ich, hier bei uns.
Ja.
Und mein Favorit tatsächlich, muss mal gucken, Lidl. Ach, da bin ich aber überrascht. Der Discounter-Berliner.
Aber kannst du mal sehen, ne? War das der günstige? Ah, nee,
das war der günstige. War der 3 günstige. Stück für 90 Cent.
Ja. Wahnsinn.
Irgendwie so ein Angebot.
Berliner für Sparfüchse. So. Und der hier, der uns überhaupt nicht geschmeckt hat, ja, okay, Tankstelle, da haben wir einigermaßen richtig gelegt. Tankstelle,
aber die sind ja auch nur aufgetaut, ne? Also ich meine, die frittieren ja nicht in der.
Ja, wahrscheinlich ist der einfach nicht so ganz so frisch, da kann man nichts für. Und hier.
Das ist der Handwerksbäcker, das ist der mit dem Vanillezucker.
Ja, der schmeckte irgendwie, er war anders.
Ja, das ist ein Dinkelbällchen.
Nein!
Die haben sehr viel Dinkelprodukte und die hatten da nur. Also es ist eigentlich unfair, die jetzt gegeneinander antreten zu lassen, aber. War halt der normale Haus-Berliner, glaube ich, dort.
Okay, hat man ein bisschen an der Konsistenz gemerkt, aber ich finde, wenn man keinen Weizen essen kann, sondern Dinkel essen muss, dann ist es trotzdem eine gute Alternative.
Jetzt muss ich ja sagen, wir haben ja hier noch eine Riesenplatte anderer Berliner stehen. Ich hab auch
schon gedacht. Okay, nur für den Fall, dass wir hinterher ein bisschen uns schwach fühlen, hast du gedacht, stellst du noch eine kleine Stärkung hin.
Wir haben keine Teller mehr.
Die Berliner Teste. Müssen wir jetzt noch mehr essen? Nein,
nee, aber nicht. Ich muss ja sagen, ich bin ja... Ich bin ja bei den Berlinern eher so bei den Cremefüllungen. Also ich mag halt nicht so gerne Marmelade. Und deshalb ist auf dieser Platte hier fast ausschließlich Cremefüllungen drin. Also Vanillepudding, Schokopudding und gibt's von einer Bäckerei hinten Bienenstich. Da ist dann quasi so ein Vanillecreme drin.
Ja.
Und statt den Zucker außenrum ist dann da so eine Mandeldecke.
Das ist schon nicht schlecht. Wenn mir schon ein bisschen übel wäre, würde ich jetzt
ja, heute können wir das auch nicht mehr essen, leider.
Ja. Wahrscheinlich nicht. Und morgen ist nicht mehr ganz schön. Obwohl ich mir vorstellen könnte, mit einer Vanillecreme drin hält sich das sogar noch ein bisschen länger. Ich finde ja den mit dem vielen Schoko oben drauf und der Vanillecreme drin, den finde ich ja ganz, ganz sexy. Aber na gut, nicht jetzt.
Nicht jetzt.
Nicht Nein. jetzt. Wir bleiben beim Thema Karneval.
Ja, und das ist ja tatsächlich für uns alle eine Erfahrung, die ja fast schon neu ist, weil wir ja jetzt so viele Jahre kein Karneval mehr gefeiert haben. Und Bonn steht Kopf und darüber sprechen wir jetzt im Aufwacher.
Hier ist Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Hallo Jörg.
Hallo.
Wir sind mitten im Straßenkarneval, nach Corona endlich wieder mal so richtig, wie wir das eigentlich kennen. Wie erlebst du die Stimmung in Bonn, so beim ersten großen Karneval nach der Pandemie?
Die Polizei hat jetzt bisher auch keine Zwischenfälle feststellen können, also alles im grünen Bereich. Es hat anscheinend keiner was verlernt über die 2 Jahre Corona-Pause. Alle sind wieder bei Null und sind feierbereit.
Hast du das auch in den Tagen vorher gemerkt, dass da so eine Vorfreude war?
Klar, also wenn man mit den Leuten spricht, die standen alle in den Startlöchern. Bei mir war es jetzt so, ein Jugendfreund von mir ist auch Prinz in einer Gemeinde und der hat quasi 3 Jahre jetzt darauf gewartet. Ich habe schon gesagt, das ist inzwischen ist der Prinz so ein Amt wie Papst, da kannst du nur noch durch Tod ausscheiden, weil ja, das jetzt 3 Jahre war. Also kurz und gut, die waren alle total freudig erregt, dass es jetzt losgeht und Ich glaube, dass auch viele Leute denken, bei Corona hat man gemerkt, wie schnell Feiern zu Ende sein kann, und die wollen das jetzt alles nachholen und mitnehmen.
Wenn wir mal so auf die Züge und auf die großen Veranstaltungen gucken, ist denn alles wie früher oder merkt man schon, dass da ein bisschen Pause war?
Ja, also ich nehme jetzt mal als Beispiel diese Tanzkurs, die Amateurtänzerinnen, das sind ja meistens junge Menschen, die sind da natürlich so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, weil dann 2 Jahre lang das Training also nicht mehr in der üblichen Form stattgefunden hat. Die haben teilweise komplett pausiert, teilweise das über Video gemacht und so. Aber man merkt einfach, es fehlt die tänzerische Routine bei manchen. Und die mussten dann wieder neu anfangen. Das heißt, da waren die jetzt nicht so routiniert. Auf der anderen Seite, ja, was das Publikum angeht, es gab ja dann den Saalkarneval, merkt man so in der Kombination Entwöhnung, aber auch Inflation und jetzt die Energiepreise, dass die Leute, die haben ganz wenig Karten im Vorverkauf gekauft und sind, wenn, dann spontan hingegangen, was es den Veranstaltern sehr schwierig gemacht hat, das überhaupt zu beplanen. Die großen Events, bei uns ist die Köln Arena oder Lanxess Arena, die waren ausverkauft, aber diese kleinen auf den Dörfern, die Prunksitzungen und so weiter, die waren bis zuletzt im Prinzip, waren die in der Warteschleife, ob das Haus denn tatsächlich voll wird. Aber die meisten sind tatsächlich sehr erfolgreich gewesen.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, wenn man sich die Karnevalsbands dieses Jahr mal so anguckt, da werden einige denken, wer ist das eigentlich? Weil da hat sich viel getan, ne?
Genau. Also zumindest hier bei uns im Köln-Bonner Bereich hat sich einiges getan, weil diese ganzen Traditionsbands, Blackfurs, Höhner und Räuber, da sind all die Gesichter, die mit Wiedererkennungswert sind, inzwischen ausgestiegen, sind durch neue ersetzt worden. Das haben die sukzessive gemacht. Aber bei all diesen Bands sind jetzt praktisch überhaupt keine Gründungsmitglieder mehr da. Und so muss man sich einfach so ein bisschen daran gewöhnen, an den neuen Anblick. Die sind überhaupt nicht schlechter musikalisch, vielleicht sogar besser, weil es einfach professionellere Musiker sind, die dabei sind. Aber so dieses Identifikationsmuster, dass man anhand der Gesichter sagen konnte, sag mal, wie bei den Höhnern, der Henning Krautmacher, der Kölsche Schneuzer schlechthin, der fehlt dann doch irgendwie so ein bisschen.
Aber die sind ja auch alle jünger. Das heißt, wir werden uns dran gewöhnen müssen, weil die bleiben uns noch ein paar Jahre erhalten, vermutlich.
Genau. Aber auf der anderen Seite sind ja auch viele junge Bands per se auch wieder mit im Karneval drin. Wenn ich jetzt sage Casala oder Querbeat, wenn die irgendwo auftauchen, ist die Stimmung oben auf. Also insofern brauchen wir nicht zu befürchten, dass Karneval austrocknet musikalisch.
Jetzt stehen ja noch die großen Umzüge an, da werden wahrscheinlich sehr viele am Straßenrand stehen. Wetter soll ja jetzt eigentlich nicht so berauschend werden, aber da haben wir im Karneval ja auch eigentlich schon alles gesehen, also damit muss man ja rechnen. Ist das so wie früher oder gibt es da auch tatsächlich Änderungen? Man sagt ja, es gibt weniger Kamelle dieses Jahr.
Ja, das kann natürlich sein, dass die Teilnehmer der Züge ein bisschen sparen müssen oder die Kamelle so teuer geworden sind, dass man das Handverlesen verteilt. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil wir haben in den letzten Jahren vorher auch immer viel einfach weggeschmissen und das ist ja auch nicht gut. Insofern bekommt das auch wieder einen Wert, das, was man da wirft. Das ist eigentlich kein Problem. Wie es jetzt genau wird, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Heute ging der erste große Zug. Da habe ich jetzt überhaupt keine Veränderungen festgestellt, außer dass alle froh sind, dass es wieder losgeht. Das hört man überall. Und insofern ist die Stimmung ausgelassen. Wir hoffen einfach, dass es auch im grünen Bereich geht, dass es keine Ausschreitung oder sowas gibt, dass es da jetzt irgendwie nicht so Massenbesäufnisse gibt. Aber also hier in Bonn und in Köln sind ja viele Polizisten auch unterwegs und die haben auch die Strategie, da möglichst früh einzuschreiten, wenn irgendwas ist. Insofern hoffen wir auf das Beste.
Jetzt werden viele ja ihren Plan für Rosenmontag ja haben, was sie tun und was sie vielleicht nicht tun. Wenn jemand noch unentschlossen ist, was wäre dein Tipp oder gibt's das, was wäre klassisch, was du machst? an Rosenmontag?
Was man an Rosenmontag macht? Einfach zum Zug gehen, laut Kamelle rufen, zwischendurch mal nach Vitaminen verlangen. Ja, dann kriegt man vielleicht noch eine Apfelsine dazu und anschließend irgendwo im Lokal oder auf irgendwelchen Plätzen. Es gibt auch viele Feiern, die Open Air stattfinden, einfach noch so lang tanzen, wie die Kräfte reichen.
Also einfach treiben lassen.
Genau, würde ich sagen.
Was ist dein persönliches Highlight zum Abschluss?
Mein persönliches Highlight ist tatsächlich am Rosenmontag. Ich hatte gesagt, ein alter Jugendfreund von mir ist der Prinz und da gehen wir dann sozusagen im Gefolge mit in der alten Heimat, wo man im Prinzip jeden, der am Straßenrand steht, kennt. Und das ist dann wirklich ein besonderes Gefühl, das gepaart ist sozusagen mit Heimatgefühl.
Das glaube ich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ein schönes Wochenende.
Alles klar, ich bedanke mich.
Freust du dich eigentlich schon darüber, dass du bald viel weniger für Strom und Gas ausgeben musst?
Ich glaube ja, dass ich davon nicht profitieren werde, groß.
Weil?
Wir haben einen ganz bekloppten neuen Gastarif und wir müssen ganz viel sparen, dass wir was davon haben.
Ja, das irgendwie. Ist tricky. Aber das ist ja eigentlich auch der Gedanke dahinter so ein bisschen gewesen. Einerseits entlasten, aber andererseits auch ein bisschen erziehen will uns die Bundesregierung mit dieser schönen Energiepreisbremse und verspricht immer noch vollmundig, sie kommt. Auf ihrer Website, ich habe extra nochmal nachgeguckt, zum 1. März, Preise für Strom und Gas werden gedeckelt und im März kriegen wir dann das Geld für Januar und Februar erstattet, was wir möglicherweise dann nicht zahlen müssen, weil eben die Preise gedeckelt sind.
Aber das ist ja ein ganz schöner Aufwand, ne? Diese Preisbremse.
Ja, es ist halt deswegen kompliziert, glaube ich, weil verschiedene Sachen zusammenkommen. Also einerseits ist ja dieser Preisdeckel so, dass für Strom 40 Cent pro Kilowattstunde festgelegt sind und für Gas 12 Cent pro Kilowattstunde. Und dann gibt es auch noch einen Preisdeckel für Fernwärme. Das gilt aber ja nur für 80% des prognostizierten Verbrauchs beziehungsweise bei Strom des Verbrauchs des Vorjahrs.
Ja.
Also das ist schon mal das erste Problem, weil du sollst ja die 20% drüber, musst du selber zahlen, damit du weiter sparst. Und es sind ja aber auch Abschläge. Das heißt, du zahlst ja gar nicht, was du wirklich verbraucht hast jeden Monat, sondern du zahlst ja erstmal eine Summe X und dann wird hinterher geguckt, hast du wirklich so viel verbraucht oder mehr oder weniger. Das macht das Design noch viel komplizierter. Und die Stadtwerke Düsseldorf haben jetzt festgestellt, also zum 1. März können wir das gar nicht abbilden.
Nee, weil das System zu doof ist, ne?
Ja, weil das Abrechnungssystem, was die verwenden, nicht schnell genug abgedatet werden kann, um diese ganzen Sachen wirklich treffsicher auszurechnen. Auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, Mann, Deutschland im Jahr 2021, aber na gut, ist dann halt so. Und zwar sagen die Stadtwerke, Zitat, weil der Gesetzgeber die Umsetzungsfrist zeitlich sehr eng gesetzt hat, ist selbst die aktuellste Version dieser Software, die sie verwenden, nicht in der Lage, alle Anwendungsfälle der Preisbremse abzudecken. Das ist für uns, wie für fast alle Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, ein Problem, dass der Umsetzung der Preisbremsengesetze zum 1. März aktuell im Weg steht. Also man kann schon sehen, nicht nur die Stadtwerke Düsseldorf haben offensichtlich dieses Problem. Die haben es jetzt aber transparent gemacht und unserem Kollegen Maximilian Nowroth und der Düsseldorfer Lokalredaktion erzählt.
Und was bedeutet das jetzt dann für mich als Verbraucher?
Also wenn du Verbraucher in Düsseldorf bist, ist das so. In Düsseldorf ist der Strom günstiger als die Preisbremse. Das heißt, für Stromkunden ist es wahrscheinlich erstmal egal. Die würden sowieso nichts davon haben. Bei Gas oder Fernwärme ist es aber anders. Da würdest du tatsächlich von dieser Preisbremse profitieren. Und die haben jetzt gesagt, bevor wir hier irgendwas Falsches abbuchen und dann hinterher alles wieder rückgängig machen müssen, buchen wir im März erstmal gar nicht ab.
Ja, einfachste.
Eigentlich ganz gut so, ne? Also wir warten jetzt erstmal ab, bis wir wissen, was ist eigentlich quasi der neue Abschlag, bis wir den ausrechnen können? Und was müssen wir den Leuten eigentlich für Januar und Februar zurückzahlen? Denn das wäre ja im März dann auch verrechnet worden mit dem Abschlag. Also wenn du jetzt mit der Preisbremse 10 € pro Monat gespart hättest, dann hättest du halt im März 30 € quasi verrechnet bekommen mit deinem Abschlag, beziehungsweise entweder was zurückgekriegt oder halt weniger gezahlt. Und ab März dann eben, also ab April praktisch dann 10 € jeweils weniger. So, das können sie aber nicht ausrechnen, wollten eigentlich schon längst Schreiben verschicken, wo den Leuten gesagt wird, was zahlen sie denn jetzt? Das geht aber nicht. Und jetzt versuchen sie halt in 4 bis 6 Wochen hoffentlich diese Schreiben fertig zu machen, damit sie da auch mal Abrechnungssicherheit haben.
Also besser gar nicht abrechnen als falsch abrechnen. Der alte FDP-Trick.
Eigentlich gar nicht so blöd. Aber was ich mir natürlich schon frage an der Stelle ist so, wer ist jetzt schuld? Die Stadtwerke, das hörte man ja in dem Zitat gerade sagen, so ein bisschen diese, sagen wir mal vorsichtig, überhastet gemachten Gesetze sind halt nicht mit uns abgesprochen gewesen. Dann hätten wir ja sagen können, dass wir das so schnell nicht auf die Reihe kriegen. Andererseits finde ich dann halt auch so, ist es wirklich so ein Problem? Ich meine, das war jetzt irgendwie seit Herbst vergangenen Jahres oder sagen wir mal später Herbst, früher Winter vergangenen Jahres klar, dass das kommt. Wieso kann man diese Software eigentlich nicht in der Zeit updaten? Ne? Ja. Das ist eine Software von SAP. Wieso kriegt eigentlich so ein deutsches Unternehmen das nicht hin? Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwer mal in Kalifornien anrufen muss und sagen muss, übrigens, wir haben hier eine Gaspreisbremse, könnt ihr uns mal helfen? Ja. Hätte man ja eigentlich alles schön hier einen kurzen Dienstweg lösen können. Na gut, gucken wir mal, was passiert.
So, jetzt bin ich ja gespannt, was du zu trinken mitgebracht hast. Du bist dran diese Woche.
Ja, und du bist ja, wie alle Menschen wissen, nur bei der Rheinischen Post, weil es dort eine Kaffeemaschine gibt, aus der etwas kommt, das nennt sich Kakaotraum. Ja. Und ich habe gedacht, ich kredenze dir heute auch mal deinen persönlichen Kakaotraum, der aber aus anderen Zutaten besteht als wahrscheinlich der Kakaotraum der Kaffeemaschine.
Ja, der aus der Kaffeemaschine besteht aus Milchpulver, Wasser und ganz viel Zucker.
Ja, und dieser besteht jetzt aus anderen Zutaten, aber trink doch erstmal einen Schluck.
Was ist das?
Okay, ist es besser oder schlechter als der Kakaotraum bei der Arbeit?
Anders. Das ist eine Antwort, die man nicht hören will. Ne?
So wie interessant. Es schmeckt interessant.
Es hat eine kakaoige Note, aber es hat vor allem dann auch noch irgendeine andere Note. Es ist wahrscheinlich ja eine Pflanzenmilch.
Ja, es ist Hafermilch. Diese Hafermilch, die extra fürs Aufschäumen geeignet ist, wo Barista draufsteht, wie ich gelernt habe, wo dann einfach nur noch Milchchemie drin ist.
Da ist noch was anderes drin.
Da ist eine Prise Zimt drin, die kann man natürlich auch theoretisch weglassen.
Die hätte ich nicht rausgeschmeckt.
Na, wenn du nochmal trinkst, wirst du es
sagen. Avocado?
Nein, das würde ich dir doch niemals antun. Naja, das könnte man auch machen. Also es ist Hafermilch mit Datteln und Kakaopulver püriert. Genau. Und man kann sie heiß machen, wie du es gemacht hast, dann ist es wirklich ein klassischer Kakao. Man kann sie auch kalt trinken, dann ist es ein Raw Cocoa. Raw Cocoa.
Was? Raw Cocoa?
Ja, es ist dann, genau, Raw Cocoa. Nein, es ist dann halt roh und das finden ja auch viele Leute wichtig, dass man möglichst viele rohe Bestandteile zu sich nimmt und nicht gegarte Dinge. Oh. Ja, und ich meine, es ist immer so eine Sache, ne? Es ist jetzt halt mit Datteln gesüßt, das ist jetzt halt kein Zucker, es ist aber natürlich trotzdem eigentlich Zucker. Fructose. Chemisch betrachtet ist es halt, genau. Insofern ist es wahrscheinlich kein riesiger Unterschied.
Aber ich habe jetzt eine Woche lang keine Milchprodukte im klassischen Sinne gegessen und getrunken, sondern halt immer Hafermilch oder sowas. Das ist schon, kann man sich dran gewöhnen.
Ist okay, ja, finde ich auch. Ich finde auch Hafermilch eigentlich ganz lecker mittlerweile. Ich finde allerdings, dieses hier hat jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ich weiß nicht, früher als ich klein war, ne, da galt ja Kinderernährung, war ja noch ein bisschen anders als heute, da hatten mir meine Mutter ja oder uns, meine Geschwister und mir, immer so Flaschen gemacht mit so Schmelzflocken drin. Und dann gelegentlich auch Kakaopulver, also dieses Instant-Kakaopulver, ja. Wo auch wieder viel Traubenzucker stand da immer drauf drin ist. Genau, ja. Das Gute. Und so schmeckt das ein bisschen, ne? Schmeckt so ein bisschen, als wären da Schmelzflocken drin eigentlich. Ist ja logisch, ist ja Hafermilch.
Ich kenne gar keine Schmelzflocken, aber das schmeckt lecker.
Gleich sprechen wir über das Thema Reisen im Jahr 2023. Da gibt es einiges zu sagen, denn wer günstig reisen will, muss eigentlich jetzt schon buchen. Vorher kommt eine Pause, in der eventuell ein kleines bisschen Werbung läuft.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Willkommen zurück und wir sprechen über ein tolles Thema heute, Reisen 2023.
Hast du schon gebucht?
ich noch nicht, nein. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mache. Ich habe so verschiedene Ideen, aber irgendwie so richtig habe ich noch nichts gemacht. Früher hat man ja immer gesagt, last minute, damit sparst du richtig. Das ist aber anders mittlerweile.
Interessant, ne?
Man spart inzwischen viel mehr, wenn man früh bucht, weil die Hotels eigentlich europaweit ein großes Interesse daran haben, eine Planungssicherheit zu haben und zu wissen, wir sind ausgebucht oder wir haben noch die und die Kapazitäten und deshalb verramschen sie ein bisschen so die Zimmerkontingente und es wird dann im Laufe der Saison immer teurer.
Total interessant eigentlich, ne? Ich bin ja immer jemand, der weder früh genug noch spät genug bucht, sondern immer schön in der Mitte, wenn es am allerteuersten ist.
Genau.
Ich habe mich aber dieses Jahr immerhin schon mal erkundigt, weil ich die grobe Idee hatte, tatsächlich wieder mit einem Campervan loszufahren und habe dann festgestellt, dass mit einem Campervan in der Hauptreisezeit, an die ich ja leider gebunden bin, zu fahren, das teuerste ist, was du, glaube ich, machen kannst, weil du allein für diesen Campervan für die Zeit, die ich gerne fahren würde, 3.000 Euro ausgeben musst. Ja. Und dann hast du ja noch keinen Platz. Du hast noch nichts gegessen.
Getankt hast du noch nicht?
Ja, genau. Also ich glaube, den Plan müssen wir leider wieder begraben. Ein bisschen traurig.
Es ist natürlich jetzt in diesem Jahr auch finanziell bei vielen einfach auch nicht so dicke, ne? Also wir haben Inflation, hohe Energiepreise, also es ist ja alles irgendwie teurer geworden. Deshalb natürlich auch die Frage, ist der Urlaub teurer geworden? Und unsere Wirtschaftsredaktion hat bei TUI mal nachgefragt, mit dem TUI-Chef gesprochen. Mhm. Und der sagt, also es wird nicht überall teurer, trotz der Inflation, weil viele haben einfach die Kontingente schon im vergangenen Jahr gebucht.
Also die Reiseveranstalter.
Ne? Und das noch zu den alten, günstigeren Konditionen. Das ist natürlich doof für die Betreiber der Hotels, aber gut für uns, die dann buchen wollen. Aber da muss man so ein bisschen unterscheiden, weil die Flüge zum Beispiel sind ja von den Preisen her recht dynamisch. Mhm. Wenn du Langstrecke buchst, also weiß ich nicht, jetzt hier nach New York, dann ist es ziemlich teuer. Also Langstreckenflüge sind schweineteuer geworden dieses Jahr. Und aber so Kurz- und Mittelstreckenflüge, das geht eigentlich. Das ist eigentlich vom Preisniveau her ungefähr so, wie es auch letztes Jahr war. Also da wird es dann nicht ganz so teuer.
Interessant.
Das ist gut zu wissen.
Ne? So richtig, richtig billig Flieger gibt es ja auch fast gar nicht mehr, ne?
Nee. TUI hat ja somit die größte Flotte, also TUI Fly. Die halten ihre Preise auch möglichst stabil, weil sie wollen natürlich möglichst, dass viele Leute noch nicht in den Urlaub fahren. Mhm. Und wir wollen auch alle in Urlaub. Das ist also so der Gegensatz. Also Geld hat eigentlich keiner so richtig, aber alle wollen, weil nur noch dieses Corona-Tief noch so ein bisschen nachwirkt. Alle wollen jetzt noch mal ein bisschen was machen. Und deshalb verteilt sich dieser Boom ein bisschen. Kreuzfahrten läuft wie geschnitten Brot. Die Schiffe sind alle richtig gut ausgelastet. Mhm. Auch TUI sagt, wir haben fast gar keinen Platz mehr, wir sind fast so ausgebucht.
Krass.
Gerade in der Hauptreisezeit. Und vor allem wir in Nordrhein-Westfalen wollen weg, weil wir ja nicht die Nähe zum Meer haben. Ne? Also wenn du oben Schleswig-Holstein, Hamburg wohnst, dann bist du schnell mal an der See. Und wenn du unten Baden-Württemberg, Bayern wohnst, bist du mal schnell in den Bergen oder in Italien, wo du mal eben im Auto rüberfährst, haben wir ja alles nicht. Wir können nur nach Holland höchstens.
Die Eifel. An den Baldeneysee.
Ja, da gibt's möglich. Und das ist ein Trend, der ja eigentlich nicht neu ist, aber dieses Jahr besonders, All-Inclusive.
Oh, nee.
Doch.
Da kann ich gar nicht mit.
Jeder Dritte bucht All-In.
Krass. Aber das ist dann günstiger als individual wahrscheinlich, ne?
Nicht unbedingt, aber wir Deutschen lieben es, einen festen Preis bezahlt zu haben und zu wissen, dass da eigentlich nichts mehr dazu kommt. Mm. Das finden viele richtig toll. Und essen und trinken, so viel wie man will, das ist ja für uns Deutsche immer ein... Du verdrehst schon die Augen.
Ja, ich will mich da nicht drüber erheben, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe einfach sehr große Angst, dahin zu kommen und dann festzustellen, ich könnte da theoretisch essen und trinken, so viel ich will, aber ich möchte das gar nicht, was da so rumsteht.
Ach, ich hatte das schon alles durch. Ich hatte schon hier diesen klassischen All-In-Urlaub, Türkei, Ägypten und so. Mhm. Das ist auch nicht immer gut.
Ach.
Also das ist auch vom Essen und Trinken daher oft richtig schlecht. Boah. Also wo man denkt, also nee.
Ich bringe auch keine 10 Pferde in diese All-You-Can-Eat-Asia-Restaurants, ne, wo du dir theoretisch irgendwie irgendwelche Bowls oder Sushi-Platten zusammenstellen kannst und Ende, weil ich mir immer so denke, nee, weil, also klar, die Masse ist da, aber die Qualität stimmt halt einfach irgendwie oft nicht. Ne?
Dann hatte ich Kreuzfahrten, das ist ja auch meistens All-In. Das ist halt nochmal was anderes.
Und da kannst du nicht mal weglaufen.
Da musst du auch essen, weil du manchmal nicht weißt, was du sonst machen sollst. Und dann hatte ich schon mal, das ist nochmal was ganz anderes, war All-Inclusive in Österreich.
Okay.
Und zwar dann, das ist dann, kannst gar nicht mehr vergleichen mit Ägypten zum Beispiel. Also es gibt sicherlich gute ägyptische Hotels, wo es ganz tolles Essen gibt oder so, aber ich hatte das bislang noch nicht.
Okay, aber Österreich war gut.
Aber Österreich war schon, also da bin ich auch mit 5 Kilo mehr nach Hause gefahren, ne? Das ist also schon ziemlich,
Schwierig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft es wieder auf ein Ferienhaus hinaus. Und selber kochen bei mir.
Was ja richtig gut läuft, und zwar durch die Bank weg, da können wir aber nicht mitreden, ist das Luxussegment. Also Luxushotels, Luxusschiffe, die sind fast alle ausgebucht.
Aber wie können sich die Leute das leisten?
Tja.
Die gönnen sich das dann einfach, ne?
Ich vermute mal, diejenigen, die sich das immer schon leisten konnten, die trifft die Inflation dann vielleicht auch, aber nicht ganz so hart.
Das kann sein.
Haben einfach genug Geld, dass sie das da machen können. Auf jeden Fall wird TUI wohl ein starkes Umsatzplus machen, wie vor Corona, trotz der Inflation, weil eben alle in den Urlaub wollen. Keiner möchte mehr zu Hause bleiben, das hatten wir ja jetzt nur ein paar Jahre. Letztes Jahr war es ja auch schon sehr gut, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich nochmal deutlich besser werden.
Ich habe das ja auch nie verstanden, warum man unbedingt in den Urlaub fahren muss, bis ich dann mal tatsächlich Ferien zu Hause gemacht habe und festgestellt habe, es ist wirklich verdammt schwer, im Kopf abzuschalten, wenn du in deinem gewohnten Alltag bist, ne? Also das können bestimmt manche Leute, aber ich habe auch festgestellt, so woanders sein und eine andere Routine haben, ist einfach extrem wichtig für meine Erholung.
Ja. Wenn du hier zu Hause bist, dann suchst du dir ein Projekt fürs Haus, für die Wohnung und dann fährst du im Baumarkt und dann da und
Dann musst du doch die Rechnung bezahlen, die rumliegen und denkst auch irgendwie an die Arbeit und so. Total, auf jeden Fall. Insofern ja, also irgendwo muss man hin, ne? Und sei es nur, weiß ich auch nicht,
Ins Fastenhotel.
Ins Fastenhotel, was für eine Überleitung.
Ja, hast du schon mal?
Nee, Fastenhotel habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon gefastet, aber das habe ich noch nicht gemacht.
Das machen Freunde von mir, und zwar einmal im Jahr. Und das finde ich immer faszinierend. Die zahlen sehr viel Geld für ein Fastenhotel und bekommen ja dort eigentlich nur Brühe.
Ja.
Und machen dann Spaziergänge durch die Dünen. Das ist meistens irgendwo in Norddeutschland und so. Also, aber das ist richtig teuer. Also teurer, als ich jetzt einen normalen Urlaub machen würde. Und essen halt da auch nichts. Also ich meine, Essen und Urlaub, das gehört ja irgendwie auch mal zusammen. Also nicht unbedingt immer so wie im All-In-Hotel. Ne?
Aber für uns beide schon, aber für andere Leute vielleicht nicht.
Offensichtlich nicht. Ne? Deshalb mal so eine Woche fasten. Ich habe ja schon mal gefastet.
Ja.
18 Tage war mein Rekord.
Das ist nicht schlecht.
Das war super. Also das ist tatsächlich so, wie man das immer liest. Ne? Also man hat erst so zwei harte Tage, weil man schon ständig dran denkt, ich könnte jetzt mal was essen. Und man hat auch Magenknurren und Hunger und so. Und dann ist irgendwann alles gut.
Dann schwebt man auf so einer Wolke durch die Welt.
Und dann kommt die Fasteneuphorie, wo es tatsächlich, wo du das dein Leben lang so machen könntest. Wo du immer allerdings, es geht mir ja bombastisch.
So,
ne?
Gut ging es mir noch nie.
Man schläft so fest wie noch nie.
Abgefahren.
Man ist fit und man ist wach und es ist ganz toll. Und ja, mich hat dann eine Erkältung ereilt.
Oh.
Und dann habe ich.
Da ging es nicht mehr.
Da hat auch der Arzt gesagt, na, jetzt machen wir.
Siehst du, das ist ein guter Grund. Ich habe mich nämlich auch bei dieser Recherche einmal kurz gefragt, muss man es eigentlich mit Arzt machen? Es wird ja immer empfohlen, dass es betreut ist, zumindest durch irgendwelche ausgebildeten Menschen, Kursleiter oder sowas. Muss ja nicht unbedingt ein Arzt sein, aber jemand, der da ein bisschen mit drauf guckt. Und da habe ich gedacht, muss man das eigentlich mit Arzt machen? Aber das ist natürlich so ein Fall, wo ich auch nicht gewusst hätte, geht es jetzt weiter oder nicht. Auf jeden Fall habe ich bei der Ärztegesellschaft Heilfasten den schönen Satz gefunden, bei richtig durchgeführtem Fasten besteht gute Leistungsfähigkeit ohne Hungergefühl.
Ja, man muss unterscheiden. Ne? Die einen machen ja richtig strenges Fasten, also dass sie nichts essen. Oder Basenfasten, Saftfasten, es gibt da ja so viele Möglichkeiten. Andere reduzieren einfach grundsätzlich. Dann gibt es welche, die machen vegetarisch, ne? Die sagen, ich verzichte komplett auf Fleisch. Andere nehmen kein Alkohol. Dann gibt es diese neumodischen Dinge wie Handyfasten.
Also ich glaube, man muss unterscheiden. Ne? Das eine ist so dieses spirituelle Gedanke, ich verzichte was und stelle fest, ich brauche das eigentlich gar nicht in meinem Alltag. Und das andere ist Heilfasten, was wirklich auch gesundheitliche Auswirkungen haben soll und ja tatsächlich auch erwiesenermaßen gegen viele Erkrankungen, vor allen Dingen Stoffwechselstörungen oder Verdauungsprobleme oder ähnliche Dinge hilft.
Ich finde den Anfang immer schwierig. Also
ja, ist ja klar, das ist ja anerkanntermaßen.
Dann kommt ja Glaubersalz zum Einsatz.
Oh ja.
Das ist schon.
Genau, gehen wir es mal durch. Wie geht's eigentlich los? Also erstmal ein schöner Entlastungstag, ne? Ganz wenig essen.
Genau.
Kein Kaffee, kein Alkohol, kein Nikotin.
Ja.
Und Glaubersalz ist ja so ein Bittersalz, was eine Darmentleerung nach sich zieht.
Genau, du löst das in Wasser auf, dann trinkst du das.
Das schmeckt richtig eklig.
Eklig, dann trinkt man danach meistens noch so einen Liter auf anderthalb normales Wasser dann so hinterher, innerhalb von 30 Minuten, glaube ich. Und dann denkst du dir, ja, passiert ja gar nichts, ne? Meistens, wenn man nicht damit rechnet, dann geht es aber los. Und dann hat man eigentlich dann so ein paar Stunden Spaß.
Ja, und dann geht eben das Fasten richtig los. Und wie du schon gesagt hast, die ersten zwei Tage sind für den Körper ziemlich stressig schon, ne? Weil die einen sagen, es ist Entgiftung, die anderen sagen, es ist einfach die Umstellung. Auf jeden Fall wehrt sich ja der Körper dagegen, dass man einfach nicht mehr wie gewohnt Energie zuführt. Viele Menschen kriegen Kopfschmerzen, viele kriegen Bauchschmerzen, sind müde und frieren wie wahnsinnig, weil natürlich der Darm ein riesiger Muskel ist, wenn der sich die ganze Zeit bewegt, weil wir ja die ganze Zeit, ehrlich gesagt, auch einfach essen, ne, morgens, mittags, abends, dann, wenn der aufhört, sich zu bewegen und langsam zur Ruhe kommt, dann produziert der Körper einfach viel weniger Wärme. Das heißt, schön warm einpacken ist eine gute Idee. Und auch Bewegung ist extrem wichtig, damit man klarkommt. Viele Leute schwören ja dann auch auf eine manuelle Behandlung, also so eine Bauchbehandlung durch einen Osteopathen oder so ähnlich, der dann dafür sorgt, dass der Darm dann irgendwie doch mal, weiß ich auch nicht, sich richtig entleert und reinigt. Das ist halt sehr wichtig, hat mir neulich nochmal jemand erzählt, der immer jedes Jahr mehrere Wochen lang fastet und dann nur flüssige Dinge zu sich nimmt. Er hat gesagt, der Darm muss halt wirklich richtig leer werden, sonst, so lange ist es unangenehm. Aber ja, dann, wenn das geschafft ist, alles gut.
Deshalb hat man nur Hunger.
Ja, ja, genau, weil der Darm sagt, wo ist der Nachschub?
Ja,
Was ist hier los? Ja, spannend. Und dann wird empfohlen, 4 bis 6 Wochen als Gesundheitsfasten quasi. Man kann es aber auch, das nennt sich dann Fasten für Gesunde, kann es auch einfach mal nur eine Woche oder 10 Tage machen. Das ist auch schon interessant und führt dazu, dass man, glaube ich, einfach auch ein anderes Verhältnis hat, ja, zum Essen, zum Konsum und der Körper halt auch ein bisschen entlastet wird einfach, ne?
Ich hatte so einen Juckreiz.
Echt?
Ständig. Weil die Haut baut man auch, also wenn man auf Zucker verzichtet, also der, dann geht das auch wohl auch über die Haut und dann juckt es halt total.
Ja.
Musste man mich an den Türrahmen, habe ich mich, weil der Rücken so gejuckt hat. Das war schlimm.
Bei Luda Bär.
Aber das sind so die ersten Tage, die sind tatsächlich, aber dann kommt wirklich diese Euphorie, die ist unbeschreiblich.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich auch nochmal nachgelesen habe, dass dieser, wie soll ich sagen, dieser Entgiftungsprozess halt über alle möglichen Organe passiert. Ne? Einerseits natürlich über die Verdauung, aber andererseits auch über die Haut, wie du gesagt hast, über die Lungen. Also man soll auch wirklich zusehen, dass man viel atmet und rausgeht an die frische Luft.
Man kriegt auch so einen Mundgeruch.
Ja, das liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, dass der Magen leer ist. Ne?
Ja.
Ja. Weiß ich auch nicht, was dagegen hilft.
Schwierig. Aber irgendwann Essen kommt ja mal helfen. Das Ende. Und das macht man ja traditionell mit einem Apfel.
Ist nicht auch ein bisschen strange.
Fastenbrechen.
Vor allen Dingen, ich stelle mir das ja dann so vor, dass du dann einfach denkst, wie jetzt, ein Apfel. Das ist alles? Wie war das bei dir?
Der Apfel ist schon eine Explosion dann.
Krass, ne?
Ja. Also dadurch, dass ich krank war einfach, da ging es mir wirklich nicht gut. Also es war jetzt nicht nur eine Erkältung, sondern es war auf einem guten Wege, glaube ich, zur Grippe oder so. Also zumindest fühlte ich mich so. Ich glaube, wenn ich fit gewesen wäre und hätte dann diesen Apfel gegessen, wäre es noch cooler gewesen. Aber es war, das ist schon, der Apfel schmeckt halt nicht so, wie man jetzt einen Apfel essen
würde. Aber will man denn nicht sofort den nächsten Apfel essen?
Nee.
Krass.
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Und dann habe ich irgendwie ganz, ganz was Leichtes gegessen. Ich habe einfach bei der Gemüsebrühe, die ich ja aber selber gekocht habe, einfach mal das Gemüse drin gelassen.
Aber hast du, während du gefastet hast, auch noch gekocht?
Ja, die Suppe habe ich gemacht, also diese Brühe, jeden Tag.
Und du bist nicht in Versuchung gekommen, die Möhrenstücke aus der Brühe zu essen?
Ah, das ist schon hart. Also du, ne, wenn du dann...
Das ist halt, wofür ich Angst habe, vor meiner Gier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das durchziehen kann.
Du kochst das ja dann, da ist ja auch kein Salz drin, ne?
Kein Salz?
Nee. Oh. Und war also wirklich nur ausgekochtes Gemüse und dann denkst du dir, oh, da jetzt mal hier so ein Stück Sellerie.
Ja, eigentlich eklig, ne, aber...
Ja. Aber nee, hab ich nicht gemacht.
Ich glaube, ich könnte das ich glaube, ich habe einfach Angst, dass ich es nicht drauf habe und dann jeden Respekt vor mir selber verliere.
Schwierig ist halt, wenn du das zu Hause machst und deine Familie macht nicht mit und du sitzt dann da quasi abends mit deiner Brühe und alle anderen essen dann das Schnitzel oder was.
Ja.
Das ist dann immer nicht so schön. Nee. Aber ich würde es nochmal machen, glaube ich.
Ach, ich überlege die ganze Zeit, ob ich es nochmal machen soll. Ich muss ja mein Kind auch jeden Tag füttern, ne? Und dann nicht mal eben
nicht,
so
dass du ihr den Brei wegnimmst.
Ein Erbschen abzuknapsen, dann weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich muss mal drüber nachdenken. Wenn ihr Fragen dazu habt oder selber von euren Erfahrungen berichten wollt, dann macht das doch bitte. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt Teil der Aufwacher-Community werden, indem ihr eine WhatsApp schreibt an 0160 80 80 844 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de.
Wir wünschen euch ein schönes Karnevalswochenende und sind dann nächste Woche wieder da. Vielleicht fastest du
ja
dann.
Ja, wenn, dann fange ich am Wochenende an und nicht hin. Dann kann ich ja dann erzählen.
Ich bin Michael Höhing.
Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr habt ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.